wenn wir den gesamten Lebensmittelmarkt und die Entwicklung anschauen, dann teilt sich das wie in zwei Hälften. Ne? So eine Science-Hälfte, also eher vernunftgetrieben, Zukunftsthemen und Romantik-Seite. Die Köche eigentlich viel mehr mit Bauern reden sollten und gemeinsam Produkte entwickeln, glaube ich auch, dass wir eben sehr gut beraten sind, die Food-Nerds auch mit den Bauern zusammenzubringen und gemeinsam aufs Feld zu schicken und zu sagen, lernt voneinander. Es muss damit aufhören, dass irgendwelche Brandmanager in irgendwelchen Unternehmen sitzen und glauben zu wissen, was Konsumenten wollen, sondern die sollen die gefälligst einfach mal fragen, was sie wollen.
Herzlich willkommen bei Foodshare. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
Deshalb treffen wir für Foodshare Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Foodshare. Heute haben wir den Jörg Reuter zu Gast, auch aus Berlin. Hallo, schön, dass du da bist.
Morgen.
Servus auch von mir. Grüß dich.
Hi.
Du machst ganz viele schöne Sachen. Gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin Manuela Rehn berätst du zum Beispiel mit Grüne Köpfe schon ganz lange Unternehmen, die nachhaltiger werden wollen. Ihr betreibt in Berlin mit den Feinkostladen vom Einfachen das Gute, den liebe ich sehr. Und man kennt ihn hier. Und er hat auch ganz schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel das kulinarische Erbe. Oder was jetzt auch bald nochmal kommt, ist, wir haben einfach gekocht. Da seid ihr quer durch Deutschland in Altenheime gefahren und habt da traditionelle Gerichte gesammelt. Warum liegt der an unserem kulinarischen Erbe und dieses Woher so sehr am Herzen?
Ich finde es spannend. Essen ist ja immer irgendwie kulturelle Identität und mit dem kulinarischen Erbe oder dem Vorläuferbuch war das so, dass wir versucht hatten, zwei Dinge zusammenzubringen. Zum einen tatsächlich ein politisches Motiv, dass wir gesagt haben, so wie Essen heute in Seniorenheimen stattfindet, das ist irgendwie Mist, ne? Das hat wenig mit Kulinarik zu tun. Und auf der anderen Seite zu sagen, da sitzt doch eigentlich die Generation, die die Heimatküche erfunden hat, die heute wieder eine große Renaissance feiert. Und wir fanden es spannend, diese Stränge zusammenzubringen und zu sagen, lass uns einfach mal mit den Leuten über Rezepte von früher sprechen. Also einmal wirklich dieses kulinarische Erbe, was auch, glaube ich, ausstirbt. Also da sitzt ja eine Generation, 80 Jahre plus drin, die nicht in jedem Fall ihr Wissen weitergegeben haben, weil danach kam so ein bisschen die Generation schnelle Küche. Also das auch, also Dr. Oetker Maggi und so, das hatte tatsächlich auch eine Berechtigung. Das war ein bisschen Befreiung der Frau auch aus der Küche. Auf so einer Metaebene war das vernünftig als Zwischenschritt, aber da ist eben auch ganz, ganz viel verloren gegangen und wir fanden das spannend, einfach dieses Wissen der Generation noch einzufangen und in einem wunderschön bebilderten Kochbuch nach draußen zu bringen und zu sagen, ne, schaut euch das Erbe an, aber denkt doch mal nebenbei auch darüber nach, was eigentlich in Seniorenheimen als Realität stattfindet.
Jetzt gerade zum Thema kulinarisches Erbe, also mir scheint es gerade so, als würde es sich so eine krasse Schere auftun. Es gibt einmal so, dass die Leute, die so an diesem Erbe hängen und es noch mehr, also wieder eine Renaissance, wie du schon gesagt hast, feiern zu lassen. Und es gibt die andere Seite, die krass Richtung Digitalisierung, Richtung Tech geht und aber auch eine gute Mitte. Warum glaubst du, dass das gerade jetzt aktuell so eine wichtige Sache ist, dass einfach diese Sachen zusammenzubringen wieder mehr?
Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wenn wir den gesamten Lebensmittelmarkt und die Entwicklung anschauen, dann teilt sich das wie in zwei Hälften. Ne? So eine Science-Hälfte, also eher vernunftgetrieben, Zukunftsthemen und Romantik-Seite mit Regionalität, Heimatküche und so weiter, Nose to Tail, alles was da zusammengehört. Und auf den ersten Blick sieht das aus wie zwei Welten, aber ich glaube, dass das ganz oft zusammenkommt, also dass ganz viele Konsumenten oszillieren zwischen diesen beiden Dingen hin und her. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich irgendwie noch vielleicht vor Corona mehr gereist bin und tagsüber unterwegs war, war meine Lust total groß, mich irgendwie tagsüber irgendwo schnell gesund, ne, zu ernähren und auch was gerne was Veganes zu essen. Und abends hatte ich aber total Lust, irgendwie eine schöne Brotzeit mit einem geilen Schinken und so zu machen. Ne? Und das beides in einer Person. Und das haben, glaube ich, durchaus viele. Und ich finde alle Zukunftsthemen erstmal interessant, wobei für mich Digitalisierung das alles eher Mittel zum Zweck ist, um Themen. Für mich geht's auf der Food-Ebene wirklich um so Planetenthemen, ne, zu sagen, ne, wenn wir den, also Essen ist einfach für viel CO2 Fußabdruck zuständig, nämlich ein Drittel, und für andere Probleme, Biodiversitätsverluste, Überdüngung der Böden, Grundwasser, Nitrat, also schlechte Tierhaltung, also gibt's ohne Ende Themen, die wir angehen müssen, und das können wir einmal, glaube ich, ganz gut mit so Future-Themen machen, und am Ende entscheidet aber ja beim Essen nie nur die Vernunft, ne, sondern ich sage immer, die Veränderung muss ja auf dem Teller stattfinden. Und wir müssen die Menschen einfach mitnehmen. Und wenn wir die mitnehmen wollen, dann müssen wir ganz stark an deren Esshistorie auch andocken und da auch Sehnsuchtsräume abholen und mit dem Guten auffüllen.
Und wie lange habt ihr diese Beratung schon? Und was habt ihr da so für Unternehmen unter eure Fittiche genommen?
Also grüne Köpfe mit Vorläuferunternehmen, aber im Grunde haben wir das gemacht seit 2000, also 18 Jahre lang. Hm. Also kommen wirklich auch so, als Bio noch in die totale Nische war. Also ich selbst wollte eigentlich Biobauer werden und habe auch auf verschiedenen Biobetrieben gearbeitet und habe mich aber sehr, sehr früh schon mit irgendwie Anfang 20 immer stärker mit dem Vermarktungsthema beschäftigt. Und da gab es ein lustiges Erlebnis auf meinem ersten Biohof, auf dem ich gearbeitet habe. Und genau, und dann haben wir das Thema Vermarktung aufgenommen, immer mit dem Schwerpunkt Wertschätzung für gute Lebensmittel. Also immer mit der Idee, wenn man gute Landwirtschaft machen möchte, muss man die Konsumenten dazu haben, die den Preis dafür zahlen. Also das hat sich eigentlich immer durchgezogen. Und dann sind wir aber schnell auf sehr große Unternehmen in der Beratung zugegangen. Auch über eine Verkettung von Zufällen haben wir dann die Rewe beraten, damals im Übergang von Füllhorn auf Rewe Bio, und haben sehr, sehr lange für die Coop Schweiz gearbeitet, haben damals die Bio-Eigenmarke, dort, die damals schon die erfolgreichste Bio-Eigenmarke der Welt war, ins nächste quasi Erfolgsjahrzehnt geführt, und habe mich total gefreut. Da kam vor 2 Wochen eine Pressemitteilung. Ich glaube, die machen mit der Biomarke in der Schweiz schon 2 Milliarden Schweizer Franken Umsatz. Und das ist wirklich High-Level-Bio. Das ist 100% Verbandsstandard Bio-Knospe, also eine extreme Erfolgsgeschichte.
Und jetzt bündelst du das alles und gehst in die Zukunft. Das Ganze nennt sich Food Campus und ist aktuell in Anführungszeichen für uns sichtbar. Erstmal ein Konzept mit einem schönen Exposé und einem Bauantrag. Das haben wir da der Unterlage entnommen. Erzähl mal, was ist da geplant? Ja. Was kommt?
Was kommt? Ja, genau. Es ist ein mega spannendes Projekt, und ich freue mich so, dass das Projekt mich gefunden hat. Also ich sage immer, sowas kann man sich eigentlich, sowas kannst du nicht aktiv suchen, sondern das ist auch wie ganz viel irgendwie bei mir immer gewesen, eine Verkettung von Zufällen. Und es wird der Food Campus Berlin kommen. Und das ist wirklich ein großartiges Projekt. Wir werden am Tempelhofer Ufer ein großes Gebäude bauen mit 40.000 Quadratmeter Geschossfläche. Und dort wird Produktion stattfinden, aber auch Institute werden sich dort ansiedeln, und Unternehmen können in den Austausch zur Zukunft von Lebensmitteln gehen.
Bis zu 1.000 Menschen sollen dann da forschen, produzieren, arbeiten. Was ich total spannend fand, auch die gläserne Produktion oder auch die Rooftop-Farm. Erzähl bitte zu der irgendwie noch ein bisschen mehr. Mhm,
genau. Vielleicht erst zur gläsernen Produktion. Das finde ich, also ist für mich eins der Herzstücke einfach, dass ich finde, Lebensmittel ist immer was zum Anschauen und zum Anfassen. Ne? Das ist ja das Tolle daran, dass wir im Gegensatz zu, wenn Energie irgendwo produziert wird, ne, das ist ja nicht so anfassbar, das ist ja was nahezu Unsichtbares. Also da kann man sich ja auch Sachen visualisieren, aber jeder, auch Endkonsument, ist ja irgendwie auch Lebensmittelexperte. Ne? Jeder hat seine eigenen Vorlieben, Interessen, und ich finde das total spannend, die Möglichkeit zu schaffen, wirklich mitten in Berlin zu produzieren. Also ungefähr soll die Hälfte dieses Campus soll Produktionsfläche sein, und es soll eben gläsern oder Teiggläsern sein, um zu zeigen, auch diese neuen Konzepte, ob das jetzt plant-based Produktion ist oder wir sind eben auch im Gespräch mit den ganzen Pionieren von der zellbasierten Fleischproduktion, die natürlich auch ein großes Interesse dran haben, diesen Schritt raus aus dem Labor zu machen und zu sagen, jetzt haben wir uns 10 Jahre, ne, irgendwie im Labor beschäftigt und alle haben das Bild, dass wir irgendwie Nerds mit weißen Kitteln und Petrischalen sind, die da irgendein Fleisch zusammenrühren. Und wir machen viel mehr, ne? Wir müssen jetzt, wir wollen ins Gespräch gehen, in den Austausch mit den ganzen Küchenchefs, aber auch mit den Konsumenten. Und das ist für mich die Vision dieses Ortes, der wir eben ist eben nicht nur eine Vision, sondern wir sind dem eben schon sehr, sehr nah und in der Umsetzung. Und gleichzeitig wird es für mich so eine, boah, das ist wie so ein Ankommen für mich, der Ort, weil ich immer der Meinung war, es gibt nicht nur eine Lösung für die Zukunft von Lebensmitteln. Also ich persönlich bin auch ein Allesesser. Ich war früher mal mit irgendwie Anfang 20 Vegetarier, wie ganz viele damals in dieser Zeit so aus meinem Umfeld. Und das war so eine Zeit, wo viele auf Höfe gegangen sind aus meinem Umfeld. Und ausnahmslos alle, die auf Bauernhöfe zum Arbeiten gegangen sind, haben das alle nach 4 Wochen aufgegeben, das Vegetariersein. Und ich fand das immer extrem spannend, warum das eigentlich so ist. Und dann könnte man natürlich sagen, die Arbeit war einfach hart, ne, vielleicht, aber das ist natürlich Quark, ne, man kann sich auch vegan ernähren und Hochleistungssportler sein, sondern für viele war das, glaube ich, die wir alle irgendwie aus Städten oder sonst woher kamen und so ein bisschen dieser Kreisläufen entrückt waren zu sehen, wow, ne, wenn man mittendrin ist, bekommst du einfach ein anderes Verhältnis dazu und deswegen, finde ich immer, es gibt viele Aspekte und ich glaube auch, dass es eine Zukunft von Tierhaltung gibt. Also dass ich finde vegan mega spannend, plant-based super spannend, zellbasiert super spannend, alles richtige Ansätze. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, dass eben 2/3 der weltweiten Fläche sind Dauergrasland, Dauerweideland. Das heißt, wenn wir dort Nahrungsmittel für Menschen erzeugen wollen, werden wir um die Tierhaltung gar nicht drum herum kommen. Und die dann aber gut weiterzudenken. Und am Campus ist meine Vision zu zeigen, ne, dass es eben nicht nur ein richtig gibt, sondern dass es eben mehrere richtig nebeneinander gibt. Und ich glaube, dass man miteinander spricht dort und gegenseitig sich in den Konzept bestärkt.
Und erzähl mal zu der Rooftop-Farm noch was?
Okay, dachte, um die komme ich drum rum. Nein, ich finde, dass ich zöger deswegen so bei der Rooftop-Farm, weil ich zum einen sowas extrem spannend und einfach wunderschön finde. Zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich nicht der Fraktion angehöre, zu sagen, die Ernährung der Städte wird zukünftig aus den Städten heraus funktionieren müssen. Wenn du alleine Berlin als wirklich große Metropole anschaust, also wir haben, wenn du den Speckgürtel mit einbeziehst, haben wir 4,5 Millionen Einwohner in Berlin, das ist viel, ne? Und trotzdem, wenn du eben noch höher fliegst, dann siehst du, dass wir da drum Brandenburg mit ohne Ende Flächen haben und es ist nicht vernünftig, jetzt jedes Dach in Berlin mit Landwirtschaft auszustatten. Trotzdem denke ich, dass es gut und richtig ist, das zu machen, auch aus didaktischen Gründen, um die Menschen näher an die Nahrungsmittel ranzubringen. Und natürlich kann ich mir in Teilsegmenten wie vielleicht irgendeinem Gemüse vorstellen, dass so eine Ultrafrische eben auch seinen Reiz hat. Also ich finde auch Infarm total cool, das hätte ich mir auch nie. Ich komme ja eigentlich aus dem Biolandbau und so dachte immer, Pflanzen müssen zwingend in der Erde wachsen, damit die überhaupt hier vernünftig schmecken. Aber auch die Infarm-Leute zeigen ja, dass das echt super mit Technologie und Nachdenken geht und ultra frisch sein kann. Also das hat alles seine Berechtigung, aber und die Rooftop-Farm wird es geben und das wird für mich ein schöner Ort sein, zu dem man kommt, auch eher vielleicht ein experimenteller Ort und nicht unbedingt ein wirtschaftlicher Ort.
Was ist tatsächlich... Ja, sorry, bitte.
Nee, ich hatte gerade noch, was ich mega cool finde, aus was ich mir schon vor x Jahren in New York angeschaut hatte, sind da diese richtigen Rooftop-Farms, ne, mit großen Gewächshäusern und man ist total gesrillt irgendwie und schaut sich das an und die haben ganz schönes Packaging von ihren Salaten, die dann auch in den Stores überall in New York zu kaufen sind. Und wenn man einen Moment innehält, dann ist das ja total verrückt, ne? Also wir kommen ja, oder zumindest ich, aus einer Zeit, wo das holländische Gewächshaus, das war so das Schlimmste, ne, der Nahrungsmittelproduktion. Das war so das absolute No-Go. Das war der Tiefpunkt, ne, der Ernährungswirtschaft gefühlt in den Diskussionen. Und alles, was wir jetzt machen, ob das Rooftop-Farms oder Vertical-Farms sind, ist eigentlich nichts anderes als die guten alten holländischen Gewächshäuser in ein bisschen sexy gemacht. Und da sieht man, wie Zeiten und Umdeutungen stattfinden.
Aber deswegen ist ja gerade die Niederlande so weit vorne auf der quasi Quadratmeterflächennutzung, was Landwirtschaft anbelangt. Aber was ich sehr spannend fand noch, als ich das Exposé gelesen habe, from lab to farm to table. Also from lab to table ist, glaube ich, kann sich jeder ein bisschen was vorstellen. Von farm to table ist das für viele Leute das Ideal. Aber from lab to farm to table in Verbindung mit dem Landgut Köllnitz fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
Ja, das ist auch, das macht mich auch mega glücklich. Also das ist auch, warum ich sofort auf diesen Job angesprungen bin, als ich gefragt wurde. Und ich höre immer ich höre ganz viele so Tech-Podcasts, weil ich das sehr inspirierend finde, was die so im Silicon Valley machen, und habe das Gefühl, ich kann da oft mehr lernen als noch von so Landwirtschaftsthemen, die ich schon gut kenne. Und dann hört man ständig, ja, dann hatte ich die Opportunity, ne, und da dachte ich, sowas hatte ich jetzt auch mal, ne, das musste ich einfach wahrnehmen. Und das Schöne an diesem Setting ist wirklich mit der Art-Projektgruppe, die ja Träger von allem ist, dass die nicht nur diesen Food Campus bauen, sondern auch, dass die Fischerei Köllnitz vor einigen Jahren gekauft haben. Das ist eine der ältesten Fischereien in Brandenburg und also erwähnten in Deutschland überhaupt. Dies wird nächstes Jahr 813 Jahre alt. Also die Erwähnung, ne, wo wir das gefunden haben, ist ein wunderschönes. Also kommst da hin, und das ist echt, ich hab die ja im Januar kennengelernt, zur miesesten Jahreszeit eigentlich, und du kommst trotzdem dahin. Es ist kein Blatt am Baum und nichts, ne? Und du kommst dahin und denkst nur so, mein Gott, ist das schön hier. Und ich kann immer nur grinsen, wenn ich da hinfahre, weil ich das so schön finde. So, und jetzt kommt es beides zusammen. Jetzt haben wir einmal mitten in der Stadt diesen Zukunftsort mit mutigen Themen auch nach vorne zu denken. Also zellbasiertes Fleisch, zellbasierter Fisch und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir diese Traditionsfischerei, und dazwischen eine Achse zu schlagen, da haben wir wieder auch dieses Thema kulinarisches Erbe. Und ich finde, immer bei Lebensmitteln die Achse zwischen Tradition und Zukunft zu spannen, ist extrem spannend. Ne? In dem Buch die Achse zu spannen zwischen, da ist eine Küche von den Damen und Herren, die irgendwie 80, 90, 100 Jahre zum Teil alt waren. Und wir hatten ja Sterneköche, ganz junge Köche dabei, und die sich zusammen unterhalten haben, die gemeinsam die Rezepte dann aufgeschrieben haben. Und so ist das jetzt mit dem Food Campus auch, dass wir diese Zukunftsthemen haben, aber diese Verankerung in der realen Urproduktion. Und bei Köllnitz sind wir jetzt dabei, diese wunderschöne Fischerei, das ist auch also unbedingt hinfahren, ne? Ist im Südosten von Berlin. Es ist echt total schön, und das ist jetzt schon so ein schönes Ensemble an Häusern dort. Und da bauen wir jetzt zusätzlich eine Biolandwirtschaft auf mit Schwerpunkt Obst und Gemüse, eine eigene Manufaktur für Obst und Gemüse. In der Art-Projektgruppe gibt es heute schon 5 eigene Restaurants, die wir auch betreiben. Und die Idee ist eben, dass wir unser Gemüse und Obst im Schwerpunkt in die Restaurants auch reinbringen. Wir werden ein bisschen Tierhaltung dort machen, aber auch vor allem für die eigenen Restaurants. Und was den Food Campus angeht, schaffen wir eben trotzdem eine Achse. Also das heißt, wenn jemand was forschen oder entwickeln will zum Thema Fisch, hatte da die direkte Anknüpfung. Und wir werden an diesem Traditionsort auch eine moderne Aquakulturanlage hinbauen und die aber auch versuchen, super nachhaltig zu betreiben. Und da sind wir in ganz vielen Gesprächen. Also das wird jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie werden die eigentlich gefüttert, diese Fische und so. Ich glaube, man kann so viele Prozesse heute noch verbessern, und das mit dem Food Campus zu nutzen, finde ich total spannend. Und wir streben auch an, nach Möglichkeit eben noch einen größeren Landwirtschaftsbetrieb in der Region zu erwerben, um wirklich auch landwirtschaftliche Versuchsflächen für den Campus zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das eine ist irgendwie Plant-Based-Produkte zu entwickeln oder zu produzieren, und das Bessere wäre noch, sie aus regionalen Rohstoffen zu machen, und das Perfekte, sie aus regionalen Biorohstoffen zu machen. Und das ist, glaube ich, mega, wenn wir das Hand in Hand schaffen. Und so wie ich das auch sehe, dass die Köche eigentlich viel mehr mit Bauern reden sollten und gemeinsam Produkte entwickeln, glaube ich auch, dass wir eben sehr gut beraten sind, die Food-Nerds auch mit den Bauern zusammenzubringen und gemeinsam aufs Feld zu schicken und zu sagen, lernt voneinander.
Unbedingt, ja. Und vor allen Dingen ganz wichtig, ich glaube, also für mich zumindest, ist da die Gesprächsinhalte auch relativ früh schon in die Massen zu treiben. Also einfach den Konsumenten relativ früh schon mitnehmen, ja. Damit der auch in der Entwicklung zumindest ab und zu schon weiß, okay, wo ist der Stand der Dinge, dass man nicht nach 20 Jahren dann sagt, okay, das wäre dann euer neues Essen.
Absolut. Und das, also das, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, das Thema Partizipation auch von den Konsumenten. Und ich weiß nicht, ob ich schon die Marke untergegangen. Es wäre übrig, vielleicht hattet ihr noch nicht da den Nicolas Barthelmé von Du bist hier der Chef. Sagt euch das was, die Marke?
Ah, sagt mir was, aber
mega. Also ich bin verliebt, ne, in diese Marke, weil ich habe die schon beobachtet, die ist vor 3 Jahren ungefähr in Frankreich entstanden, mit der Idee, eigentlich damals eine Milch zu machen, wo man gesagt hat, die Bauern brauchen irgendwie ein paar Cent mehr, ne, damit die überleben können, die Milchbauern. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Und dann gab es ja schon in Europa und in Deutschland war ja die Upländer Bauernmolkerei auch Vorreiter mit so einem Aufschlag von 5 Cent für die Landwirte. Das ist aber, wenn man das mal so genau betrachtet, ist das ja sehr abstrakt für den Konsumenten. Ne? Du stehst vor der Milch und denkst so, klar, ist jetzt kein Problem, die 5 Cent mehr zu bezahlen, aber so richtig verstehe ich das nicht, ne, warum das jetzt gerade den Bauern rettet. Und in Frankreich wurde dann die Marke C'est qui le patron, also wer ist hier der Chef, übersetzt, gegründet. Und man hat gesagt, das ist die Marke der Konsumenten und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, wie viel die Milch kosten soll. Und dann wurde so eine super rudimentäre, die ist bis heute noch echt grottenhässlich, die Webseite gemacht, wo du abstimmen konntest. Und da konntest du eben anklicken als Konsument, ich will, dass die Bauern irgendwie so viel Geld bekommen, dass sie nicht jedes Mal draufzahlen, wenn sie in den Stall gehen. Dann musst du eben 4 Cent mehr bezahlen. Ich will, dass die halbwegs angemessen mit anderen Branchen bezahlt werden, dann musst du 7 Cent mehr zahlen. Und wenn du willst, dass der Bauer auch mal Urlaub machen kann, dann musst du 9 Cent mehr zahlen. Nächste Frage. Wenn du willst, dass die Kühe im Stall stehen, musst du in diesem Aspekt nicht mehr zahlen. Wenn du willst, dass die 60 Tage rauskommen, kostet dich das 3 Cent mehr. Wenn du willst, dass die 120 Tage rauskommen, 6 Cent mehr. Und so runter. Und das fand ich total genial, weil du ja was Didaktisches dort schaffst. Also du nimmst den Konsumenten mit rein und sagst, schau mal, ne, du hast hier die Schrauben, an denen du drehen kannst. Und damit haben sich bei der ersten Umfrage 7000 Franzosen haben da mitgemacht, was gigantisch ist, ne? Wenn wir wissen, repräsentative Umfrage, brauchen wir 1000 Leute ungefähr. Und Kritiker werden jetzt sofort bei der sagen, ja, das ist doch wie mit Umfragen, ne? Die Leute sagen, was sie wollen und nachher kaufen sie es dann doch nicht. Und bei der Marke war das aber komplett anders. Das ist beim letzten Jahr die am stärksten wachsende Lebensmittelmarke in Frankreich. Ist mittlerweile die am meist verkaufte Milch außerhalb der Eigenmarken des Handels, also geht echt durch die Decke, haben mittlerweile x Produkte bis zur Pizza und unter diesem Prinzip gemacht. Und seit letztem Jahr gibt's das eben auch in Deutschland unter Du bist hier der Chef. Und da haben bei der ersten Umfrage auch 10.000 mitgemacht. Und jetzt haben sie gerade die Umfrage für Eier abgeschlossen. Und es sind, haben da 11.000 mitgemacht. Und das ist total Partizipation. Und da werden jetzt Eier kommen, wo immer alle sagen, ne, das geht so nicht, ne. Die Verbraucher haben nämlich gesagt, wir wollen nicht nur Bio haben, sondern wir wollen auch regionales Futter haben. Wir wollen auch, dass das eine Zwei-Nutzungsrasse ist, dass es kein Kükentöten gibt. Und die werden dann echt teuer, die Eier. Und ich glaube aber trotzdem dran, dass das funktionieren wird. Und deswegen bin ich total dabei zu sagen, Partizipation ist das mega Ding, weil das muss damit aufhören, dass irgendwelche Brandmanager in irgendwelchen Unternehmen sitzen und glauben zu wissen, was Konsumenten wollen, sondern die sollen die gefälligst einfach mal fragen, was sie wollen.
Pause.
Nein. Schock. Oh Gott, wie fangen wir den Reuter wieder ein?
Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Also ich unterschreibe das auch sofort, was du gerade gesagt hast. Und du bist hier der Chef, die kriegen auch gerade den einen oder anderen Gründerpreis, glaube ich, wenn ich das nur nebenher mitbekommen habe. Also das ist etwas, was, glaube ich, der Konsument auch so ein bisschen gesucht hat. Also zumindest noch aktuell noch im kleinen Kreis. Ja. Aber wir aber einen kurzen Ausritt dahin. Aber vielleicht nochmal zurück zu deinem eigentlichen Thema, beziehungsweise gerade so, was den Campus anbelangt. Also da passiert ja auch gerade relativ viel auf der Ebene. Ne? Food Lab in Hamburg hatten wir auch schon hier zu Gast, Kitchen Town in Berlin auch, den Food Tech Campus von Edeka. Warum ist es denn aktuell so die unbedingte Zeit dafür?
Ja, Lebensmittel ist einfach das Thema. Ne? Das sehen wir ja schon. Also das ich arbeite ja in dem Bereich schon 20 Jahre, da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob man da nicht in seiner eigenen Blase natürlich ist und das nicht schon immer als Megathema gesehen hat. Aber es ist ja de facto so, ne, dass die Bedeutung von Lebensmitteln sich enorm entwickelt hat. Und wir haben das gesehen in unserem eigenen Laden, vom Einfachen das Gute. Wir haben das gesehen an den Büchern, die wir gemacht haben, dass so Gesprächsthema Nummer eins ist einfach Lebensmittel. Und das ist eigentlich, für uns war das immer wunderschön, ne, dass über sowas Elementares geredet wird. Und lustigerweise hatten wir mal eine Idee für eine Foodmarke 2000, keine Ahnung, wann war das, 7, 8 oder so. Und haben damals Investoren dafür gesucht. Und dann haben alle Investoren, ne, die klassischen Venture-Kapital-Investoren, die haben alle nur gelacht und abgewunken und haben gesagt, Lebensmittel, ne, geht gar nicht, ne. Das widerspricht jeglicher Risikokapital-Logik. Das könnt ihr vergessen, ne. Finden wir eure Idee super, ne. Aber da kriegt ihr überhaupt kein Geld für. Und das hat sich ja total rumgedreht, ne. Man hat ja das Gefühl, in einem irrsinnigen Tempo und in schwindelerregenden Summen wird Geld in den Foodmarkt reingepumpt. Zum Teil echt, finde ich, nicht nur immer mit Sinn und Verstand, aber es ist toll, dass so viel Geld da ist. Und das auf allen Ebenen, ne. Wir haben jetzt Lebensmittel nicht nur auf Konsumentenebene als super wichtiges Thema, sondern auch auf Investorenebene. Der Handel hat es erkannt, dass es eine unglaubliche Entwicklung gegeben hat beim Thema Lebensmittel. Und Corona hat das Ganze nochmal extrem beschleunigt. Das sehen wir an den Bio-Umsätzen, die ja seit Jahren, also seit ich mich mit Bio, also hängt jetzt nicht an mir, aber seit ich mich mit Bio beschäftige, wächst Bio ununterbrochen. Seit über 15 Jahren haben wir nur Zuwächse im Bio-Segment, aber noch nie so einen krassen Zuwachs wie 2020. Also der Markt ist um 3 Milliarden Euro in Deutschland gewachsen. Von 12 auf 15 Milliarden. Das ist absoluter Wahnsinn auf dieser Höhe. Und deswegen, ich glaube, das ist einfach, und deswegen entstehen jetzt natürlich immer mehr Orte auch zum Thema Food und Foodproduktion. Und die haben ja alle ganz unterschiedliche Ansprüche, ne? Zum einen geht es sehr stark drum, den vielen Startups, und das finde ich auch ganz toll, eine Bühne zu geben, Coworking zu geben und der Food Campus selbst. Wir wollen es einfach noch näher an die Menschen ranrücken, also die Produktion und auch die Diskussion. Und genau, also glaube, der Zeitpunkt ist perfekt dafür. Und vielleicht noch, als wenn ich das noch ergänzen darf, am Food Campus haben wir einen holistischen Ansatz. Also wir sagen, es gibt im Grunde zwei Achsen, die für uns total wichtig sind. Das eine ist die Achse von global zu lokal. Bei global zu sagen, wir haben die Herausforderungen. Das läuft bei uns unter der Überschrift Planetary Health. Das sind eben, was ich, also wir haben, ne, für ein Drittel CO2 zuständig, für Biodiversitätsverluste zuständig, für Grundwasserverunreinigung zuständig, Tierhaltung schlecht. Also da muss man überall dran drehen an der Schraube. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Thema Regionalität und Resilienz auf der lokalen Ebene. Und ich glaube, dass wir eben nicht nur diese globalen Probleme irgendwie identifizieren sollten, sondern sie eben auch vor der Haustür umsetzen und viel mehr in die Region gehen. Und für mich ist zum Beispiel ganz klar im ganzen Plant-Based-Thema, was ich mega spannend finde, was dafür sorgt, dass wir müssen weniger tierische Proteine zu uns nehmen, zumindest klassische tierische Proteine. Und da helfen gute Plant-Based-Produkte. Aber der nächste logische Schritt muss doch sein, dass wir ein super Plant-Based-Fleisch oder eine super Hafermilch aus regionalen Biorohstoffen machen. Ne, diesen Gedankengang müssen wir doch jetzt machen, wenn wir global Probleme lösen wollen. Also das ist für mich eine Achse. Und die andere Achse ist eben die Achse zwischen Tradition und Zukunft, zu sagen, klar müssen wir jede Technik nutzen, die uns zur Verfügung steht, für Food, um Lebensmittel besser zu machen, aber dabei immer den Blick auch nach links oder nach hinten zu machen, zu Foodhandwerk, zu Kochkunst, um das miteinander zu verbinden. Weil, wie gesagt, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen auf dem Teller, dann wird das auch alles nichts werden mit den Planetary Health Engagement-Themen.
Das heißt aber auch bei Startups oder anderen Firmen oder Leuten wahrscheinlich, die mit einer guten Idee zu euch kommen, dass dann schon die Voraussetzung ist, dass sie da nachhaltig rangehen wollen an ihr Thema.
Ja, absolut. Sonst macht es auch aus meiner Sicht keinen Sinn. Ne? Das machen ja intuitiv, aber die meisten, die sich irgendwie im Startup-Bereich mit Lebensmitteln beschäftigen, das ist ja auch so eine Generationsfrage, ne? Die das aufgesaugt haben. Und ich höre das mit Genugtuung in Tech-Podcasts und Investoren-Podcasts, dass das auch da immer selbstverständlicher wird, dass auch da Investoren ganz klar drauf schauen, dass da nachhaltige Aspekte mit drin sind. Ne? Die sind vielleicht noch von dem entfernt, was ich so unter Nachhaltigkeit verstehe, aber die Richtung ist für mich absolut eindeutig. Und trotzdem, glaube ich, müssen wir da auch zu einer offenen Diskussion kommen. Ne? Also, weil jeder, der sich lange damit beschäftigt, wird sehen, dass wir nicht alle Aspekte der Nachhaltigkeit in jedem Produkt gleichermaßen optimieren können. Ich hatte zum Beispiel vor Jahren, haben wir für die Coop Schweiz das Thema Kükentöten angefangen zu thematisieren. Und wenn du das Kükentöten vermeiden willst, also weiß nicht, ob alle ganz kurz abholen in dem Problem, die Züchtung in den letzten 50 Jahren ist so gelaufen, dass du entweder Legehennen züchtest und logischerweise können nur die weiblichen Tiere Eier legen und mit den männlichen, ne, man denkt ja immer so naiv, die weiblichen legen die Eier und die anderen landen als Hähnchen im Kühlregal, aber das ist nicht so, weil du kannst entweder auf Eier züchten, auf hohe Legeleistung oder auf Fleischleistung, das heißt, die männlichen Tiere der Legerassen wurden nicht gebraucht, rein statistisch und genetisch bedingt ist aber, dass du immer bei der Hälfte der Eier, also wenn du 100 Eier hast, schlüpfen aus 50 weibliche Tiere und aus 50 männliche Tiere, wie bei allen Tieren auch. Und die wurden einfach entsorgt, die männlichen Tiere, über Jahrzehnte. Und das ist ein Problem, was man gar nicht so leicht abstellen kann. Da hängen eben viele Faktoren dran, Wirtschaftlichkeit. So, und dann haben wir das angefangen bei Coop und haben gesagt, wir brauchen das Zwei-Nutzungshuhn, wo wir eben auch die männlichen Tiere aufziehen können. Da rief mich die damalige Nachhaltigkeitschefin an und sagte, bist du des Wahnsinns, Jörg? Hast du dir schon mal ausgerechnet, was diese Zwei-Nutzungshühner für eine miese Futterverwertungsbilanz haben? Ne, und da wurde das klar. Also die modernen Züchtungen sind eben so, dass die aus, keine Ahnung, 2 Kilo Futter, weiß ich jetzt nicht, irgendwie 800 Gramm Zuwachs haben können und also irgendwie 2:1 oder jetzt erzähle ich wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber in diesen Größenordnungen und so eine alte Zwei-Nutzungsrasse, die braucht vielleicht doppelt so viel Futter, um das gleiche Fleisch anzusetzen. Das heißt, wenn du nur das in Bilanzen betrachtest, kommst du auf einmal auf eine ganz miese CO2-Bilanz, hast aber diese ethische Komponente gelöst. Und da müssen wir uns, das finde ich aber spannende Diskussion, die müssen wir einfach führen, ne? Und zu sagen, wir können nicht jedes Nachhaltigkeitsproblem gleichermaßen lösen, aber wenn wir das in so einem allgemeinen Set lösen und dazu sagen, okay, ne, ihr als Handelsgruppe, wenn euch das Thema CO2 wichtig ist und Klimaschutz, dann könnt ihr das auch mit Dämmung von Häusern und so weiter lösen und lasst uns hier die Hühner nicht töten, sondern leben und vielleicht eine schlechtere Bilanz haben, die wir an anderer Stelle wieder kompensieren müssen. Also das sind ja auch, also genau das als Plädoyer, es ist nicht alles so einfach, wie es aussieht, aber es ist wichtig, darüber zu diskutieren.
Nachhaltigkeit ist natürlich immer und vor allen Dingen aktuell ein super gutes Thema. Was braucht es denn deiner Meinung nach generell für ein Food-Unternehmen unbedingt, um zukunftsfähig zu sein bzw. zu werden?
Also ganz wichtig ist immer, dass man bei der Kernleistung beim eigentlichen Produkt anfängt. Also wir haben gerade in den letzten 2 Jahren erleben wir so eine Welle, dass alle sich nur noch, ist total wichtig, aber nur noch mit der Verpackung beschäftigen. Und ich kann mich zum Teil totlachen, wenn ich konventionelles Eis in den Truhen sehe und ganz groß ist dann so ein Störer drauf und da steht, diese Verpackung ist recycelbar. Wo ich so denke, echt? Echt jetzt, ne? Die war vorher noch nicht recycelt? Mega, ne? Wahnsinnsleistung. Und da drin ist dann halt irgendwie im schlimmsten Fall irgendwie Eis auf, weiß ich nicht, Palmöl oder sonst irgendwie, keine Ahnung, Basis, also irgendwas Blödes drin. Und das ist irgendwie so Verpackungswashing. Gut die Themen anzugehen, aber man muss eben auch die Kernleistung des Produktes angehen. Das finde ich total wichtig und das ist das, was langfristig auch der Konsument honorieren wird. Und das heißt, ne, um bei Beispiel Eis zu bleiben, wir sollten uns damit beschäftigen, aus was das Eis besteht. Und da ist mir erstmal egal, ob das irgendwie auf Kokosfettbasis oder auf sonst irgendwas oder auf Sahne ist. Es ist die Frage, wie war die Landwirtschaft dahinter? Und ich finde, auch da müssten wir viel mehr Farm-to-Table denken und auch da über Transparenzprozesse die Leute mit einbeziehen, die Kunden, die Konsumenten.
Und Kundinnen.
Absolut.
Kunde, ah, sorry, du hast natürlich, sorry. Das ist ein guter Hinweis. Die Kunde, natürlich, vor allem die Kunde. Nein, genauso die Kundin und die Produzentinnen. Das Gendern fällt mir beim Schreiben mittlerweile noch leichter als beim Sprechen. Da sieht man echt, wie ignorant man eigentlich ist im täglichen Sprachgebrauch.
Es ist danke auch für den eine,
Hinweis. Nein, ich finde das
es
super.
Es ist eine wichtig. Frage der Gewohnheit, glaube ich auch. Ne?
Ja, aber es ist schlimm, dass es die Gewohnheit eben eigentlich eine andere ist, ne? Dass es beim Schreiben so beim Konzentriert geht es und dass man beim Sprechen trotzdem noch diese Fehler macht.
Aber so sind wir halt leider sozialisiert worden. Darüber können wir uns ein andermal vielleicht beschweren. Schon mal ein kurzes Zwischendanke, bevor wir jetzt zu unseren Future-Fragen kommen. Und zwar wären die, was hast du als letztes gegessen?
Das war mein Frühstück heute Morgen und da habe ich Vollkornbrot mit frisch gemahlenem Mandelmus. Das liebe ich aus unserem Laden. Wir haben so eine Mandelmühle von Haynert. Das ist einfach großartig. Mit frischem Mandelmus und selbstgemachter Birnenmarmelade gegessen. Und dazu, das mache ich seit Januar, einen frisch gepressten Gemüsesaft getrunken.
Wow.
Was war denn da für Gemüse drin gerade?
Ja, das ist echt, das hätte ich mir nie vorstellen können. Da war Sellerie drin, rote Beete, Möhre und Ingwer. Und ich fand Gemüsesäfte aus der Packung zum Weglaufen ganz, ganz, ganz schrecklich. Und wir haben seit ein paar Jahren schon über so einen Orangenbaum adoptiert in Spanien und kriegen immer 80 Kilo Orangen im so Anfang Januar. Und deswegen gibt's bei uns eigentlich immer sowieso frisch gepressten O-Saft morgens. Und dieses Jahr haben wir mit so einem Slow-Juicer angefangen, da einfach noch Gemüse zuzumischen. Also nach dem Motto, tagsüber irgendwie hat man oft nicht die Zeit für Gemüse und ist das nicht eine Möglichkeit. Und das fand ich mit dem Orangensaft und Ingwer, also ist wie so eine Basis, die dazwischen ist. Da und rote Beete liebe ich eigentlich eh noch. Sellerie hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, geht aber auch. Und jetzt ist die Orangenzeit ist so gut wie vorbei. Und jetzt habe ich festgestellt, es geht auch, wenn genug Ingwer dabei ist, geht es auch ohne Orangensaft.
Aber falls du mal keine Zeit hast zum Pressen, ich glaube von Völkel gibt's so ein milchsauer fermentierte Gemüsesaft-Sache.
Ja, ja.
Unfassbar lecker.
Völkel, großartig, für die haben wir schon ganz viele Projekte gemacht. Ich liebe dieses Unternehmen.
Dann nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
Naja, heimischer Fisch. Weil soll ich noch begründen?
Ja, doch, gerne.
Also kannst du gerne, aber.
Ja, genau. Ich finde, das ist was, was man gar nicht mehr so richtig auf der Reihe hat. Die Menschen kaufen, wenn sie Fisch kaufen, vor allem Lachs, ne? Und das ist auch toll, schmeckt auch super. Heimischer Fisch ist so unterschätzt, gibt es aber ganz, ganz toll. Und ich glaube, das ist auch eine super natürliche Produktion, wenn ich das jetzt an unserer Seefischerei sehe. Und in dem Kontext würde ich vielleicht noch ein zweites nennen, heimisches Wild.
Oh ja, absolut underrated. Unterschreibe ich sofort. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
Ja, das ist Food Waste ist, glaube ich, ein Riesenthema, wo man schwer einen Zugang zu findet, weil jeder, glaube ich, von sich so das Gefühl hat, er wirft vielleicht gar nicht so viel weg, aber das ist einfach ein riesiger Hebel. Ich bin mega glücklich. Ich habe schon, würde sagen, ich schon immer Hühner, das stimmt aber nicht, aber ich hatte früher Anfang 20 schon mal Hühner und jetzt seit 10 Jahren auch wieder. Und bei uns gibt es deswegen kaum Food Waste. Also wer Kinder hat, weiß, wie heikel das ist, Kinder Essen aufzutischen und es bleibt immer was übrig, ne? Also weil du gar nicht so schnell mitkommst, wie da irgendwelche Präferenzen geändert werden oder viel Hunger, kein Hunger. Und Hühner sind wunderbare Food Waste Verwerter, die freuen sich wie Bolle, die essen alles, ne? Also Hühner sind Allesesser und deswegen versuchen wir persönlich unser Food Waste über die Veredelung über Hühner loszuwerden, aber das ist glaube ich ein Riesenthema insgesamt.
Hast du noch einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Ernährung, Buch? Oder
ja,
was auch immer.
Genau. Ich bin ja auch fleißiger Hörer eures Podcasts und genau, das ist ja echt schon viel gesagt worden. Für mich sind zwei spannende Sachen, die, ich weiß gar nicht, ob es das eine noch zu kaufen gibt, aber das ist das Buch Selbstversorgung in der Stadt. Da steht vorne drin, Jörg 1990, hat man das gekauft bei Karstadt. Am Hermannplatz, auf dem, da wart ihr noch gar nicht geboren wahrscheinlich.
Doch.
Auf dem Krabbeltisch, das hat wie alle meine Bücher von damals unten so einen schwarzen Strich. Also es hat nur eine Mark gekostet. Ich hatte super wenig Geld damals und bin immer auf diesen Restetisch gegangen und habe da meine gesamte politische Bildung zusammengelesen mit einem Mark Bücher und eben auch dieses Buch. Und es hat mich so geflasht. Das sind so zwei amerikanische Hippie-Professoren, die darüber schreiben, wie man mitten in der Stadt, also eigentlich doch Urban Farming, ne? Eigentlich komme ich genau daher, wie man in der Stadt anbauen kann, bis Kaninchen halten auf dem Balkon und wie man Kaninchen schlachtet und abzieht und Gemüse auf dem Dach zieht und so. Und ich dachte nur so, boah, das ist es. Also das hat mich total geprägt. Also fand ich, deswegen sei das hier erwähnt. Und was zweites mega spannendes ist eine österreichische Fernsehserie, die total unterm Radar lief, glaube ich auch von 2016, Ochs im Glas. Kann man noch nachgoogeln, gibt auch die Webseite zu Ochs im Glas und das sind so drei Typen, die schießen zusammen einen Ochsen und wecken denen 1000 Einmachgläser ein, um das Ganze über den ganzen Winter sich damit zu versorgen. Und das ist so großartig gemacht vom emotionalen, boah, echt so, und wir sind jetzt verantwortlich, dass das Tier stirbt, bis zu, wie können wir dem Respekt erweisen, das möglichst gut irgendwie einwecken. Und es ist unterhaltsam und super lehrreich.
Cool. Schaue ich mir direkt mal an. Und dann abschließend, sind wir noch zu retten?
Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir die Frage sagen, wir müssen mitmachen. Also wir dürfen uns nicht nur retten lassen, sondern müssen eben mitmachen. Und auch wenn ich ja immer wieder betone, dass wir die Konsumenten mitnehmen müssen und abholen, also es ist die Verantwortung der Produzenten, ist den Konsumenten einfach zu machen, uns alle zu retten auf dem Teller, attraktiv zu machen, dass es schmeckt. Es ist natürlich jeder selbst aufgerufen, auch sein Konsumverhalten in Nuancen zu überdenken. Und das heißt einfach mehr Bio, mehr Regionalität, mehr Plant-Based.
Super, also ihr habt es gehört, ihr habt es selber in der Hand. Jörg, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Insights in deine Food-Welt, kann man ja sagen.
Sehr gerne.
Dann freuen wir uns alle schon mal auf den Campus, aber wir sehen uns bestimmt vorher, hoffentlich.
Ja, unbedingt.
Vielen Dank für das tolle Gespräch, Jörg.
Genau, und wenn ich mal in Berlin bin, komme ich auf jeden Fall vorbei.
Genau. Ja, vielen, vielen sehr, Dank. Sehr gerne.
Dann bis bald und euch allen eine gute Zeit.
Ciao.
Auf bald, tschüss.
So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwie Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vors Mikrofon holen sollten, schreib uns einfach.
Und hinterlass uns natürlich super gerne eine Bewertung, verteck uns, schenk uns Sterne und drück den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis die Tage.